was natürlich viele Rentner machen möchten. Sie möchten einerseits daraus eine gewisse Liquidität ziehen, andererseits haben sie den Wunsch, das Kapital zu erhalten und vor allen Dingen, wenn sie denn Kapital benötigen, darauf auch zugreifen zu können und eine gewisse Liquidität sich auch in der Anlage zu bewahren. Am Ende des Tages sind die Lebenshaltungskosten in den letzten Jahren so stark gestiegen, dass ja doch ein gewisses Risiko besteht, und das muss jeder für sich individuell ausrechnen, dass wir natürlich eine gewisse Rentenlücke auch haben, die gefüllt werden möchte. Jetzt sind die Zinsen wieder ein bisschen gestiegen in den letzten 3 Jahren seit Beginn des Ukraine-Krieges, aber wir sind lange, lange nicht bei dem Niveau, was wir Anfang des Jahrtausends oder in den 80er und 90er Jahren hatten.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Christoph, ich grüße dich.
Moin Malte.
Christoph, erinnerst du dich noch, im Oktober 2023 waren wir zusammen in Berlin und wir haben den Chef von Liquid besucht.
Genau, Christian Schneider-Sickert von Liquid, da waren die damals kurz davor, ihren ersten LTIF aufzulegen.
Ganz genau. Und erinnerst du dich noch an den kleinen Wecker, diese Lebensuhr, die der im Büro hatte?
Ja, die hatte ich das ganze Gespräch über angeguckt und hatte mich schon gewundert, was das ist. Und du hast, glaube ich, am Ende gefragt. Und das war von Jean-Remy von Matt, so ein Kunstprojekt, glaube ich, wo er, ich weiß nicht, ein paar hundert Stück oder so gemacht hat, oder?
Genau, ich glaube, das ist ja der Werber, der Gründer von Jung von Matt.
Genau.
Und der hat, ich glaube, seinen besten Freunden diese Lebensuhr geschenkt. Und das ist ganz abenteuerlich. Da werden diese Kunden bis zum durchschnittlichen Lebenserwartung runtergezählt. Und der Schneider-Sickert, der war damals, wir haben ja ein Foto gemacht, der hatte noch etwas über 1 Milliarde Sekunden. Christoph, und jetzt habe ich das auch für dich ausgerechnet.
Was ist denn 1 Milliarde Sekunden ungefähr?
1 Milliarde Sekunden sind 30 Jahre.
Ja, okay.
Du hast noch, Stand heute, 1,36 Milliarden Sekunden. Ding, ding, ding.
Können wir jetzt hier so ein Klacken im Hintergrund machen, wie es weniger wird?
Ich könnte da nicht jeden Tag drauf gucken.
Ja, ich bin da ein bisschen geteilt. Das fand ich auch damals. Auf der einen Seite zeigt dir das so vor Augen, dass es natürlich dem Ende entgegengeht. Und auf der anderen Seite macht es natürlich ein anderes Bewusstsein dafür. Aber warum reden wir jetzt überhaupt über die Lebensuhr?
Noch eine Zahl, Christoph: Wer heute mit 65 in Rente geht, der hat statistisch noch 600 bis 800 Millionen Sekunden Lebenszeit vor sich.
Mit 65 in Rente gehen ist aber auch ein kühner Traum.
Absolut. Aber wir sprechen heute über die Golden Oldies, über Rentner und was die mit ihrem Ersparten aus Lebensversicherungen, Erbe, sowas, also sozusagen wie die ihren Feierabend bzw. ihren Ruhestand genießen. Und dazu haben wir einen Experten hier eingeladen.
Okay.
Patrick Linden ist Partner bei der französischen Fondsboutique Clartin und die verfolgen ein Programm, wenn du so willst, um Menschen, die kurz vorm Ruhestand zu stehen, einmal aufzuzeigen, wie viel kannst du aus deinem Vermögen noch machen, beziehungsweise wie viel darf ich oder darfst du dem Vermögen entnehmen, und wenn du es gleichzeitig auf dem Aktienmarkt parkierst, wenn du so willst, wie viel kommt da jährlich rein? Sie wollen so ein bisschen die Angst vor den Aktienmärkten im Alter nehmen, weil wer heute in den Ruhestand geht, der hat ja in der Regel noch gut 20 Jahre vor sich.
Genau, diese alte Regel 100 minus Lebensalter, also wenn man da jetzt mit 67 reingeht, hätte man dann ja rechnerisch nur noch 33%, die man in Aktien parkt. Das ist, glaube ich, nicht mehr so angemessen. Das sieht ja die ganze Branche so, und die haben ja auch so einen Multi-Asset-Ansatz, wo sie das halt natürlich mit einer deutlich höheren Aktienquote fahren.
Ganz genau, und eben noch 20, 30 Jahre ist ja noch eine lange Zeit, und er möchte einem eben auch die Angst vor den Schwankungen nehmen, weil in der Regel ist ja über die Dauer von ein paar Jahren der Aktienmarkt der ertragreichste, den es gibt. Und Christoph, bevor wir gleich loslegen mit unserem Gespräch, möchte ich noch einen kurzen Hinweis quasi in eigener Sache geben. Wir stellen ja immer die Fragen, die wir spannend finden, und das ist ja auch heute so. Der Unterschied, Christoph, ist, diese Episode entsteht gemeinsam mit Clartin quasi, unserem Partner dieser Folge. Das möchten wir auch künftig der Transparenz wegen natürlich auch immer gesagt haben.
Genau, ist auch richtig so. Und damit würde ich sagen, viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Gute Unterhaltung. Lieber Patrick, herzlich willkommen hier in Hamburg. Christoph und ich haben in den vergangenen Wochen viel über Neobroker gesprochen. Wir sprechen über Millennials, über am Ende auch unsere Kinder, die von links nach rechts swipen und ein bisschen sparen oder traden. Heute sprechen wir über Rentner. Schön, Patrick, dass du ein bisschen Seriosität und Seniorität mitgebracht hast. Herzlich willkommen.
Ja, danke Malte, danke Christoph, dass ich hier sein darf heute.
Es gibt die goldene Regel, 100 minus Lebensjahre und am Ende das Ergebnis ist die maximale Quote, die man in Aktien investieren sollte. Mit dieser Grundrechenart räumst du heute auf.
Ja, vielleicht bevor wir in die Tiefe einsteigen, warum machen wir das? Wie gehen wir an das Thema ran? Es soll heute um einen Ansatz für ein Ruhestandsportfolio gehen, speziell für Menschen, die langsam aber sicher in den letzten Lebensabschnitt eintreten. Denn was man einfach feststellen muss, ist, wir haben ja schon seit Jahren die Diskussion und wir sehen es jetzt auch am Markt natürlich, dass die Bundesregierung mit dem Altersvorsorgedepot, was jetzt eine ganz andere Baustelle ist, aber da jetzt den Grundstein legt, dass man frühzeitig anfängt, privat vorzusorgen, privat zu sparen. Wo wir uns dran richten, ist an den vermögenden oder halbwegs vermögenden Rentner, der letztendlich jetzt in die Ruhestandsphase kommt, aber aus seinem Vermögen, was er angespart hat, eine gewisse monatliche regelmäßige Liquidität ziehen möchte, ohne diese Liquidität am Ende des Tages zu verkonsumieren, zu verbrauchen und dafür letztendlich ein Konzept zu nutzen. Und darum soll es im Wesentlichen gehen.
Patrick, wenn wir über Demografie sprechen, was wir ja in der Gesellschaft eigentlich immer häufiger machen, dann reden wir ehrlich gesagt meist entweder über Fachkräftemangel oder über Rentenkassen, die in der Regel eher leer sind. Ihr schaut ja auf das Kapital. Welche Vermögensverschiebungen siehst du da oder seht ihr in den kommenden 10 Jahren da auf uns zukommen?
Also was konkret die Vermögensverschiebung angeht, kann man eins feststellen, dass die Auszahlung an Kapitallebensversicherungen, dass das in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Im Jahr 2024 sind über 100 Milliarden Euro an Kapitallebensversicherungen ausgeschüttet worden. Jetzt muss man sagen, dass ein gewisser Prozentsatz davon für Refinanzierung, für Ablösungen zur Verfügung steht natürlich. Das ist dann quasi gebundenes Kapital. Aber ein nicht unerheblicher Teil steht halt den Investoren, den Anlegern, denen diese Lebensversicherung gehören, steht denen quasi zur Verfügung, um es wieder neu anzulegen. Und was natürlich viele Rentner machen möchten, sie möchten einerseits daraus eine gewisse Liquidität ziehen, andererseits haben sie den Wunsch, das Kapital zu erhalten und vor allen Dingen, wenn sie denn Kapital benötigen, darauf auch darauf zugreifen zu können und eine gewisse Liquidität sich auch in der Anlage zu bewahren. Und das ist letztendlich eine Lösung, die wir anbieten, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass natürlich, wenn man mit 60, 65 in den Ruhestand geht, noch circa 20 bis eventuell 25 Jahre Rest Lebenszeit vor sich hat, dass man da dieses Kapital für sich ideal arbeiten lassen kann, weil 20 Jahre ist eigentlich ein ganz perfekter Anlagezeitraum für Aktieninvestments und deswegen diese Thematik 100 minus Lebensalter, nur 30% in Aktien zu investieren, vor dem Hintergrund, dass wir Inflation haben, dass wir starke Verschuldung bei den Staaten haben, dass wir hier eventuell vor Schuldenschnitten stehen und höheren Inflationszahlen in den nächsten Jahren, sollte man doch eher in aktives Kapital, wie zum Beispiel Aktienkapital investieren und dafür haben wir eine Lösung angeboten.
Bevor wir zur Lösung kommen und ein Praxisbeispiel anhand eines 65-jährigen Rentners, der auf einmal in Aktien investieren sollte, uns dem widmen, ein Vermögensaufbau ist verhältnismäßig leicht erklärt. Das ist so ein bisschen wie eine Wanderung einen Berg hoch. Man fängt stetig an, idealerweise hat man die Zeit auf seiner Seite. Nun sprechen wir über eine Personengruppe, die schon das Vermögen hat. Man möchte ja eigentlich sagen, ja, ihr habt es ja gut, haut's raus.
Richtig, wobei man immer genau differenzieren muss, was verdient denn letztendlich der Rentner, die Rentner, das Rentner-Ehepaar über die Rentenversorgung, über die klassische, über vielleicht Zusatzrenten, die sie abgeschlossen haben, über Versorgungswerke etc. pp. Am Ende des Tages sind die Lebenshaltungskosten in den letzten Jahren so stark gestiegen, dass ja doch ein gewisses Risiko besteht und das muss jeder für sich individuell ausrechnen, dass wir natürlich eine gewisse Rentenlücke auch haben, die gefüllt werden möchte. So, und wenn man jetzt einen gewissen Kapitalstock hat, dann kann man den natürlich bis zu einem gewissen Prozentsatz anzapfen und das so gestalten, dass wir entweder einen Kapitalerhalt langfristig haben, wenn zum Beispiel Erben bestehen, die man dann auch bedenken möchte mit dieser Kapitalsumme. Oder wenn keine Erben bestehen, kann man das auch so kalkulieren und rechnen, dass es halt für einen Zeitraum von 20, 25 Jahren definitiv mit einem monatlichen Entnahmewert hält, sodass man da zumindest die Widrigkeiten des Lebens damit bestreiten kann.
Aber Patrick, warum ticken denn Anleger eigentlich so kurz vor dem Ruhestand dann auch plötzlich völlig anders als so ein Anleger in der ganzen Vermögensaufbauphase? Also warum fällt denen das so schwer, das Vermögen zu nutzen?
Also es ist vielleicht eine gewisse Erziehung in den letzten 20, 30, 40 Jahren gewesen, dass Rentner dazu angehalten werden, das Kapital möglichst sicher anzulegen, damit sie halt darauf zugreifen können, wenn sie es benötigen in der Altersphase.
Das ist das Sparbuch, von dem du redest.
Genau, das ist das klassische Sparbuch oder halt entsprechend ein Festgeld- oder ein Tagesgeldkonto. Aber man kann natürlich auch über heutzutage über ein Aktiendepot kombiniert mit einem defensiven Rentendepot, das letztendlich ein Baustein, den wir in dieser Lösung vorsehen, so gestalten, dass der Kunde trotzdem jederzeit liquide bleibt und im totalen Notfall natürlich darauf zugreifen kann. Die Statistiken zeigen, dass viele Rentner und viele ja, auch klassische Anleger in Deutschland, wir haben 7,6 Billionen oder sowas auf Sichteinlagen heutzutage in Deutschland, also das ist ein sehr hoher Betrag, die unproduktiv angelegt sind, dass man dieses Kapital natürlich auch produktiv anlegen kann, weil nur in ganz, ganz geringen Fällen muss man dann wirklich tatsächlich darauf zugreifen. Und das ist das, was sich jeder individuell überlegen muss, ob nicht lieber das Kapital für sich arbeiten lässt.
Der deutsche Michel unterliegt da ja ein Stück weit einer Nominalzinsillusion. Es liegt auf dem Sparbuch, es bringt vielleicht irgendwo zwischen 1 und 2,5% Zinsen, aber am Ende ist ja die Inflation deutlich höher, sodass Realkapital aufgefressen wird. Wie argumentierst du oder wie begleitest du denn so einen Sparer quasi im hohen Alter, wenn man so will, an den Aktienmarkt?
Na, das ist relativ einfach. Das, was wir anbieten, ist erstmal, dass wir eine flexible Mischfondslösung haben. Wir erklären dem Anleger oder dem Kunden in dem Fall, dass er natürlich hier nicht alles auf ein Pferd setzt und dass wir über ein aktives Vermögensverwaltungsportfolio, was konservativ ausgerichtet ist, ihm die Gelegenheit geben, wirklich an den Erträgen global agierender Firmen und Konzerne zu partizipieren. Ja, also ich sag mal, wenn man es ganz profan macht, wenn man eine Aktie nimmt, die vielleicht jetzt nicht besonders stark im Kurs steigt, aber vielleicht eine solide Dividendenrendite zwischen 5 und 6% hat, sowas findet man heute durchaus am Markt, dann kriegt man darüber in einem 10-Jahres-Zeitraum auch eine Kapitalverdoppelung fast hin. Ja? Und wir können halt über ein ausgewogenes, wir nennen das ein Quality- und Value-Portfolio, wo wir halt wirklich Qualitätstitel auswählen, die uns hohe kontinuierliche Erträge liefern, und wir versuchen auch nur dann im Portfolio zu halten, wenn sie mit einem gewissen Discount an der Börse angeboten werden und wir sie mit Discount einkaufen können und natürlich sehr, sehr genau die Preisentwicklung beobachten und uns auch wieder davon trennen, wenn der Preis zu stark durch die Decke geht. Das bieten wir diesen Rentnern an, damit sie sich da eben keine großen Sorgen machen müssen über ihr Aktienportfolio und natürlich eben nicht auf eine Einzelaktie setzen, sondern auf ein gemischtes Portfolio, was ihnen langfristig eben einen Wertzuwachs oder zumindest einen Werterhalt in diesem Portfolio ermöglicht. Und das wird kombiniert eben mit einer kurzfristigen liquiden Rentenstrategie, die eben, ich sag mal, einen kleineren Baustein in dem Gesamtportfolio darstellt, die Liquiditätsversorgung des Rentners zur Verfügung stellen auf monatlicher Ebene oder auf jährlicher Ebene.
Du hast ja gerade schon die Schlagwörter genannt, Quality, Value. Das heißt, wir reden da ja auch eher über eine, ich sag mal, eine vorsichtige Anlegermentalität mitunter. Ordne mir das mal noch ein bisschen ein. Es gibt ja andere Anbieter natürlich auch, die auch Strategien jetzt zum Beispiel, es geht ja vom Nasdaq-ETF, der monatlich ausschüttet, bis zu Mischfonds-Sachen, bis ganz breite Sachen. Was ist bei euch so die Secret Sauce? Also was macht euch anders als andere und wie justiert sich das, wenn du gerade sagst Aktien, Anleihen, wie fahrt ihr das so jetzt zum Beispiel, je nachdem, wir haben jetzt gerade auch ein eher wilderes Fahrwasser die letzten, sage ich mal, 12 bis 18 Monate gehabt. Wie flexibel seid ihr bei den Dingen? Gib da mal ein bisschen Einblicke nochmal in die Strategie.
Ja, also was wichtig ist, es gibt ja Lösungen am Markt von anderen Wettbewerbern, die das rein auf einer Fondsebene machen und dann prozentualen Satz monatlich zum Beispiel ausschütten. Was wir hier individuell für den Kunden erstellen, ist ein eigenes Portfolio, was sich auf seine Bedürfnisse ausrichtet. Ja, das heißt also, jemand, der jetzt sehr konservativ ist, der kann zum Beispiel mit einer 70-30% Mischung anfangen, 70% in Aktienfonds, 30% in den Anleihenfonds, dann ist das für uns schon konservativ in dem Konzept, langfristig gesehen.
Das ist bei anderen schon Risikoappetit.
Ja, genau. Also hier, wir haben immer den langfristigen Horizont vor Augen. Ja? Also es ist immer klar, wir reden hier von Horizonten 15, 20 Jahre aufwärts. Und in dem Kontext ist das schon sehr, sehr konservativ, wenn man so anlegt.
Klar, beim Renditedreieck ist in dem Zeitraum eigentlich alles grün.
Genau. Und deswegen, wenn der Kunde jetzt mehr Risikoappetit hat oder das Konzept grundsätzlich verstanden hat, dann können wir auch bis zu 95% in den Aktienfonds gehen und 5% einfach wirklich nur für die reine monatliche Liquiditätsversorgung gehen, was wir dann jährlich in unseren Kalkulationen machen wir das per Stichtag, dann 2. Januar, dann wieder auffüllen aus dem Aktienportfolio. Also eine Reallokation, ein Rebalancing, was sozusagen stattfindet in diesem Konzept. Und dadurch, dass wir eben zwei Portfolien haben, unsere Firma Clartin Associés, wir feiern ja dieses Jahr unser 40. Firmenjubiläum, wir werden 40 Jahre alt, und unsere beiden Flaggschifffonds, die wir unter anderem die Strategien, die wir dafür einsetzen, die sind vergangenen Sonntag 35 Jahre jeweils alt geworden. Wir haben jetzt wirklich lange, lange Zeiträume. Wir können 10-jährige rollierende Perioden kalkulieren. Und was sich über unser Aktienportfolio eben immer ergeben hat, wir liegen hier in über 35 Jahren nach Kosten, wenn wir alles abziehen, bei einer Rendite von 8,1%. So, und ich sag mal, die Regel ist relativ einfach. Wenn man weniger als 8% entnimmt, dann erhält man sein Kapital. Und die Quoten, die wir versuchen mit den Kunden zu kalkulieren, ist, dass wir so bei einer Entnahme bei ca. 5% des Gesamtwertes pro Jahr liegen. Und damit erhalten wir das Kapital. Je nachdem, wenn es in den Phasen der nächsten Jahren auch vielleicht ein bisschen gut läuft, dann kann das Kapital sogar gemehrt werden.
Ich bin da als Aktienfreund ganz auf deiner Seite. Ich möchte nur trotzdem nochmal auf einen mentalen Wandel hinarbeiten. Wenn ein Rentner heute mit 65 eine 40-jährige Lebensversicherung ausgezahlt bekommt und vielleicht nach 40 Jahren erstmals irgendwo sechsstellig auf seinem Konto ist, dem denn zu sagen, Glückwunsch, mein Guter, du hast noch 20 Jahre, jetzt lernst du den Aktienmarkt kennen, das stelle ich mir nicht ganz einfach vor.
Ja, das verstehe ich, dass du dir das nicht einfach vorstellst. Natürlich müssen die Anleger dafür eine gewisse Offenheit haben, aber wir haben jetzt in Zusammenarbeit mit einem Finanzvertrieb, die auch schon seit knapp 40 Jahren am Kapitalmarkt unterwegs sind, die sehr stark im Bereich Kapitallebensversicherung unterwegs waren, und ich sag mal, vor 20, 30 Jahren gab es ja noch ganz andere Zinsniveaus, da waren die Lebensversicherungen ja auch noch attraktiv, die ja vor allem im Anleihenbereich investiert sein mussten. Jetzt sind die Zinsen wieder ein bisschen gestiegen in den letzten 3 Jahren seit Beginn des Ukraine-Krieges, aber wir sind lange, lange nicht bei dem Niveau, was wir Anfang des Jahrtausends oder in den 80er und 90er Jahren hatten. Ja. Und das heißt, wenn der Kunde es versteht, und wir haben jetzt gerade in den letzten 2, 3 Wochen haben wir diverse Mandate hier neu angelegt, die mit dem Kapitalmarkt noch gar nichts zu tun hatten und wo uns natürlich auch der Finanzberater, mit dem wir dann zusammenarbeiten, in dem Konzept mit unterstützt hat, den Kunden davon zu überzeugen, dass es nur in seinem Sinne ist und in seinem Wohle ist, dieses Kapital wirklich gewinnbringend langfristig anzulegen, um es zu erhalten, weil du hast eben gesagt, dass es auf dem Sparbuch 1 bis 1,5% gibt. Die Realität ist, bei Volksbanken und Sparkassen der höchste Sparbuchsatz, den heute kriegst du, 0,65%. Ja, du kriegst vielleicht Tagesgeld, Lockangebote, die Produktkombinationen aufweisen mit Fonds oder sowas, da gehst du dann Richtung 3, 4, 5%. Aber das ist ja alles nur kurzfristig, das ist nicht langfristig valides, wo man sich drauf verlassen kann. Also benötigt der Kunde etwas, womit er langfristig strukturell kalkulieren kann, und da führt unseres Erachtens einer Kombination aus eben einem soliden Aktienportfolio und einer Liquiditätskomponente über ein kurzfristiges Rentenmanagement kein großer Weg dran vorbei.
Also ist die Angst vor Kursschwankungen inzwischen gefährlicher als die Schwankung selbst?
Ja, witzigerweise wird ja bei vielen Anbietern wird ja Volatilität als Risiko dargestellt. Ja. In unserem Haus ist Volatilität kein Risikofaktor. Volatilität ist Naturgegebenheit des Aktienmarktes. Für uns ist tatsächlich das Risiko eine Fehlanalyse, dass wir bei irgendeiner Aktie, die wir in unser Portfolio mit reinnehmen, und Christoph, du fragtest eben, was ist denn letztendlich so die Source von Clartin, worauf setzen wir? Wir haben sehr konzentrierte Aktienportfolios. Ja, in diesem Clartin Valeurfonds verwalten wir jetzt knapp 800 Millionen Euro und haben gerade mal 50 Titel, in die wir investieren. Warum? Weil wir diese Titel ganz, ganz engmaschig verfolgen, sehr, sehr gut kennen. Das Gesamtuniversum, was wir beobachten und was wir analysieren, sind gerade mal 300 Titel weltweit von 50.000 Aktien, die weltweit börsennotiert sind. Ja, also wirklich, es geht hier um Quality, 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 um die besten Titel. Und es ist immer wieder so, dass wir auch immer wieder in die gleichen Titel investieren, weil das Portfolio-Management bei Clartin hat in den letzten 30 Jahren halt ein sehr, sehr gutes Gespür für die Aktien entwickelt. Und wir können einigermaßen treffsicher inzwischen sagen, eine Aktie ist fair bewertet, überbewertet oder unterbewertet, und dementsprechend ist sie im Portfolio drin oder halt entsprechend auch nicht. Und wir machen jetzt kein Heavy Daytrading oder sowas, sondern das Portfolio wird immer wie eine Holding gemanagt. Ja, wie eine Holding, dass wir wirklich einen Titel mit reinnehmen, wenn wir die Überzeugung haben, dass er die Erträge bringt, dass die Firma gut gemanagt ist, dass sie Wettbewerbsvorteile hat, alles das, was Portfolio-Manager tun müssen. Aber das machen wir halt mit ruhiger Hand und sehr, sehr konzentriert, und die Ergebnisse langfristig geben uns entsprechend recht.
Du hast gerade gesagt, so nebenbei, bei 5% Ausschüttung im Jahr, bei 8,1%, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die ihr im Jahr jetzt mal über den ganzen Zeitraum betrachtet oder in den Zyklen habt. Eigentlich ist ja so die berühmte 4%-Regel, die stammt ja aus so US-Daten der 90er. Jetzt hast du von 5 gesprochen. Das heißt, heute ist es auch so, dass man eigentlich mit mehr kalkulieren muss, was man, sage ich mal, sich ausschütten sollte oder rausnehmen sollte als früher?
Ja, ich sag mal, das liegt ja am Ende im Auge des Betrachters und des Anlegers. Was wir eben mit diesen individuellen Konzepten, die wir hier anbieten, eben immer kalkulieren können, ist, lieber Kunde, was möchtest du eigentlich? Ja, wenn jetzt jemand, ich sag mal, alleinstehend ist, hat viel Geld und hat keine Nachfahren und sagt, ja, jetzt will ich es mir eben gut gehen lassen, aber ich will zumindest mal sicherstellen, dass es für den Rest reicht, wenn ich eine kleine Rente habe. Ich sag mal, klassisch so der Selbstständige, der eben keine großen Rentenzahlungen zu erwarten hat, aber ein gewisses Kapital hat, haben wir gerade letztens ein solches Konzept gerechnet, wo jemand 1 Million eben anlegen wollte und dann eben seine 10.000 Euro pro Monat entnehmen möchte, ja, weil er hat laufende Kosten von 10.000 Euro pro Monat und dann kann man ihm halt ausrechnen, wie lange wird es denn reichen und wo müssen wir eventuell Justierung machen, müssen wir das Quotenverhältnis zwischen der Liquiditätskomponente und der Aktienkomponente, wie müssen wir das verschieben, damit das auf den Erfahrungswerten, Performancewerten, die wir historisch gemacht haben und wie gesagt, hier sei nochmal erwähnt, dass da auch mit reinspielt, dass wir eine Dotcom-Blase hatten, dass wir eine Schuldenkrise in Europa hatten, dass wir eine Finanzkrise in Europa hatten, dass wir Covid hatten. Das ist alles damit integriert. Trotz dieser ganzen Krisen und Probleme, die wir in den letzten Jahren hatten und auch in der jüngsten Vergangenheit mit Krieg und dergleichen, kann man diese Kennzahlen erreichen. Man muss halt nur einfach ja, da auch am Ball bleiben. Und um nochmal auf das von eben zurückzukommen, für uns ist Volatilität kein Risiko. Das wird dann zum Risiko, wenn man halt entsprechend aussteigt aus den Positionen, aus den Aktien und Verluste mitnimmt und dann den Einstieg nicht mehr findet. Und das ist für uns eben wichtig, dass wir die Titel genau analysieren, eine Vorstellung davon haben, was ist denn der innere Wert, was ist das innere Wertwachstum einer Aktie. Und das machen wir eben in einem konzentrierten Portfolio.
Wenn ihr so einen Fokus auf Quality und Value habt, weil ihr müsst ja dann, um solche Renditen zu erwirtschaften, natürlich ein höheres Aktienexposure haben, das hast du ja auch gerade erklärt, geht es ja vor allen Dingen darum, dass man in fallenden Märkten weniger verliert am Ende. Ist die Drawdown-Begrenzung am Ende wertvoller als auch der letzte Renditepunkt? Weil gerade in der Entnahmephase sollte das ja dann eigentlich das Heimspiel fürs aktive Management sein, oder?
Ja, für das Ruhestandsportfolio macht das in dem Kontext das nicht ganz so viel aus. Wir versuchen natürlich eine geringe Volatilität an den Tag zu legen als der Markt im Ganzen. Langfristig gelingt uns das entsprechend auch. Was wir jetzt nutzen, das wird ja sehr technisch, aber wir haben halt neben dem Quality- und Value-Management, dass wir also versuchen, die Aktien ordentlich zu analysieren, zu halten, wenn sie günstig sind und solange sie nicht so teuer sind, arbeiten wir auch mit einem Faktor-Overlay. Das heißt, wir gleichen das Portfolio, was wir haben, ab zum Markt und versuchen halt relevante Faktoren und da spielen halt eben Ertragsfaktoren, Verschuldungsgrade, Volatilitäten, Größe der Firmen. Das sind alles Dinge, die spielen damit rein. Und man kann sein Portfolio eben so ausbalancieren, dass die Faktoren und die Qualität, die wir an die Firmen anlegen, dass das besser gestellt ist als der Markt. Und damit erzielt man langfristig auch eine Outperformance gegenüber dem Markt. Und wenn wir das hinbekommen bei auch geringer Volatilität, dann haben wir unser Ziel erreicht.
Wir sprechen in der Finanzwelt viel über Risiko und die ganzen Investmentlösungen sind ja auch in Risikoklassen aufgeteilt jetzt. Eine mickrige Verzinsung, wo ich Realgeld verliere, hat eine Risikoklasse, die ist bei 1. Ein Investment, was in Qualitätsaktien geht, die es mitunter schon über Jahrhunderte gibt, hat eine viel höhere Risikoklasse. Müsste es da nicht auch mal deiner Meinung nach irgendwo eine Veränderung geben, die zumindest klar macht, wer Realgeld erhalten will, kommt an einer Aktie nicht vorbei. Deshalb vergiss mal diese Risikoklassifizierung.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir, Malte. Auf jeden Fall, 100%. Aber die Regulierungsbehörden klassifizieren halt ja seit Jahren und das ist jetzt vielleicht gerade der große Sinneswandel, der jetzt mit dem Altersvorsorgedepot da jetzt Einzug hält, klassifizieren eben die Schwankungen, die Aktien an den Tag legen können, als Risiko. Ja. Natürlich kann man mit Aktien auch Geld verlieren, wenn man sein Geld auf eine Aktie setzt, die keine Erträge erwirtschaftet und langfristig nicht schafft, Geld zu verdienen, dann wird sie früher oder später vom Markt verschwinden und pleite gehen. Und dieses Risiko hat man natürlich, aber das ist ja genau unser Job, dass wir solche Firmen eben vermeiden und nicht auswählen. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, was diese Risikoklassen-Thematik angeht. Ja, real, wenn man eben in Anleihen, die unter 2,5-3% rentieren, investiert, dann erhält man vielleicht zu gerade seinen Realwert. Aber langfristig wird man damit verlieren. Also insofern, ja, bin ich vollkommen bei dir.
Patrick, du triffst heute einen vermögenden Anleger, der in 2 Jahren in den Ruhestand geht oder in die Rente geht. Welche 3 Dinge muss der unbedingt erledigen, bevor der letzte Arbeitstag beginnt?
Also die Frage ist natürlich, hat der schon Zugriff auf das Kapital oder kommt das erst noch irgendwann? Gibt es einen Stichtag? Wenn er heute, weil er einfach noch 3 Jahre länger arbeitet, vielleicht schon Zugriff auf das Kapital hat, dann haben wir halt in Analogie zu diesem Ruhestandsportfolio, weil er jetzt vielleicht noch nicht unbedingt diese monatlichen Auszahlungen benötigt, weil er einfach noch diese 3 Jahre Zeit hat, sondern erst in 3 Jahren diese Liquiditätsströme benötigt, dann hat er jetzt eigentlich einen idealen Zeitpunkt, um zum Beispiel mit einer Art Kombiplan, so nennen wir das, zu arbeiten und diese Investitionen jetzt schon vorzubereiten. Ja, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir jetzt heute natürlich ein relativ hohes Börsenniveau haben. Ja, wenn wir jetzt heute sprechen, wir haben es gerade gestern haben wir beim Dow Jones wieder All-Time High gesehen. In Europa im DAX sind wir nicht ganz unmittelbar davor, aber auch nicht weit entfernt. Das heißt, die Börsenbewertungen sind einigermaßen hoch, werden jetzt sehr stark gepusht über die ganze KI-Entwicklung, über den KI-Hype und den Aufbau von Rechenzentren und alles, was in der ganzen Infrastruktur damit zusammenhängt. Und wir würden einem solchen Anleger jetzt empfehlen, strukturiert in den Markt zu investieren. Das heißt, vielleicht erstmal über die konservative Variante investieren, 50% in die konservative Variante und dann eben monatliche Umschichtungen in die aktive, aktienorientierte Variante zu machen, um so in den nächsten 24 bis 36 Monaten, wenn wir den Zeitraum jetzt mal annehmen, den Einstieg einfach zu glätten und wenn es Rückschläge an den Märkten gibt, um diese Einstiegschancen dann auch entsprechend zu nutzen. Und das wäre tatsächlich ein Konzept, was man einem solchen Anleger meines Erachtens anbieten könnte.
Patrick, was macht denn das mit dir persönlich jetzt im letzten Drittel deines aktiven Berufslebens angekommen zu sein?
Also was tatsächlich, wo ich immer mal wieder so hochschrecke, ist, wenn Vertriebspartner mir dann sagen, ach ja, ich bin jetzt übrigens dann ab nächstes Jahr im Ruhestand oder ab September im Ruhestand oder tschüss, macht's gut, es war schön mit euch. Dann fängt man natürlich selber auch schon ein bisschen an, drüber nachzudenken. Also ich habe jetzt definitiv noch, wenn ich rein jetzt von dem Renteneintrittsalter ausgehe, habe ich noch 14 Jahre vor mir. Insofern, das ist noch eine gewisse Zeit. Aber ja, ich setze mich auch mit dieser Thematik auseinander. Ich sag mal, normalerweise der vermögende Anleger, der die drei goldenen Anlegersäulen beherzigt hat, der vielleicht ein Immobilienvermögen hat, ein gewisses liquides Anlagevermögen und vielleicht eben noch Wertpapiere, ist normalerweise der gut dargestellt, ja, oder aufgestellt. Aber es gibt halt, wie gesagt, viele, die in den vergangenen Jahren da sehr einseitig sich positioniert haben. Ich sage mal, Leute, die jetzt kein Immobilienvermögen haben, zum Beispiel, die Miete zahlen müssen, die werden langfristig, werden die immer einen Cashflow benötigen, ja, um das entsprechend auch zu bedienen. Und wenn sie da eben Zahlungen haben, die sie langfristig anlegen können, um da Cashflows raus zu generieren, dann ist das eben ein Ansatzpunkt, über den ich halt auch da regelmäßig nachdenke.
Patrick, wir haben jetzt lange gesprochen über die Rolle von Geld und wie man sich damit einen schönen Ruhestand machen kann. Was können wir Deutschen denn von den Franzosen über den entspannten Umgang mit Geld und Genuss lernen? Mal abgesehen davon, sich vielleicht fürs Mittagessen mal 2 Stunden Zeit zu nehmen.
Ja, also was die Franzosen ja tatsächlich, was ein großer Vorteil von Frankreich ist an der Stelle, ist, dass die alles im eigenen Land haben. Das heißt, der Franzose an sich, der macht ja überwiegend Urlaub in Frankreich selber. Das heißt, gearbeitet wird in Paris und Urlaub wird gemacht an der Côte d'Azur, an der Atlantikküste und im Winter wird Ski gefahren in den französischen Alpen. Das ist vielleicht ein Thema, was man in Deutschland auch noch etwas mehr in den Vordergrund stellen könnte, so etwas mehr Heimatorientierung. Aber natürlich laden wir auch alle Deutschen gerne ein, nach Frankreich zu kommen, um entsprechend auch die schönen kulturellen Seiten in Frankreich zu besuchen, die wir dort haben.
Wunderbar. Vielen Dank, lieber Patrick. Lass uns zum Lunch gehen und herzlichen Dank für deinen Besuch hier heute in Hamburg.
Vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön.
Vielen Dank.